Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat and Rock'n'Roll. Mein Name ist Jonas und heute gibt es, wie versprochen, einen Deep Dive in das Thema europäische digitale Identität bzw. europäische digitale Identitäts-Wallet oder auch abgekürzt EUDI-Wallet. Ja, wir haben dazu bereits eine Episode aufgenommen, findet ihr in den Shownotes und darauf werden wir heute aufbauen. Das heißt, wenn ihr diese, Einsteiger-Episode zur EUDI-Wallet verpasst habt, dann würde ich euch empfehlen, da noch kurz reinzuhören und die Episode anzuhören, bevor ihr euch der heutigen Episode widmet, einfach weil die Episoden aufeinander aufbauen werden. Wer ist heute mit am Start? Heute sind wieder mit dabei, wie auch im Teil 1, der liebe Johannes Sedlmayr. Hi Johannes.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Und der liebe Markus Nasadek. Hi Markus.
Hi, ich freue mich dabei zu sein.
Schön, dass ihr beide wieder mit am Start seid. Gut, heute ist wie gesagt das Ziel, mal ein bisschen tiefer in die EUDI-Wallet reinzuschauen, nachdem wir so ein bisschen allgemein über das Thema schon in der letzten Episode in den Shownotes gesprochen hatten, aber vielleicht mal als seichten Einstieg an dich, Markus, vielleicht kannst du ganz kurz mal zusammenfassen und um was denn bei dem Thema europäischen digitale Identität oder EUDI-Wallet letztendlich auch geht.
Genau, in aller Kürze, es gibt eine europäische Verordnung, die die ganzen Vertrauensdienste in Europa regeln soll. Und ein Teil dieser Verordnung ist eben auch die Forderung, eine Wallet für Identitäten bereitzustellen. Also alle Mitgliedstaaten in Europa haben auf eine Art und Weise zu sorgen, dass eine digitale Wallet bereitsteht in dem jeweiligen Land und dann diese Wallets untereinander auch so kompatibel sind, dass sie paneuropäisch nutzbar sind. Und die Wallet hat dann verschiedene Funktionen. Als erstes mal ist es natürlich eine Identitätswallet, da sind dann Identitätsdaten drin. Man kann sich damit also praktisch identifizieren, ausweisen sozusagen. Das ersetzt in vielen Bereichen tatsächlich diese Ausweisfunktion, die hoheitliche. Und darüber hinaus soll man sich dann aber auch in bestimmten Abläufen, wo die Identität eine Grundlage ist, also authentifizieren oder auch eine Signatur erstellen. Und das sollen Funktionen dieser Wallet sein. Was ich total bemerkenswert fand, ist, dass man sehr genau beschrieben hat, was man da erwartet, bis hin zu, dass die User Experience auch mit betrachtet wird. Und das in einem gesetzlichen Text war für mich mal ein Novum. Da kam mir schon das Lächeln mal ins Gesicht, einfach nur mal zu sehen, dass das eine große Rolle spielt, weil das war genau auch der Grund, warum viele Sachen vorher nicht geklappt haben in bestimmten Ländern.
Das heißt, es gibt jetzt quasi ein Gesetz auf europäischer Ebene, die sagt, hey, so eine digitale Identität bzw. Identität mit Wallet wird in alle EU-Mitgliedsländer kommen. Man will das harmonisieren zwischen verschiedenen Ländern. Das heißt, dass ich auch jetzt meinen deutschen digitalen Ausweis zum Beispiel oder ähnliches dann auch in einem anderen Land verwenden kann. Und da geht es aber nicht nur um das Thema digitalen Ausweis, sondern du hast ja schon gesagt, Markus, auch um andere Dienste wie Signatur, Autorisierung, Authentifizierung. Und da werden wir sicherlich später im Detail auch nochmal drauf eingehen.
Vielleicht noch ein Ding, was ich da fast vergessen hätte, und das ist aber ein ganz wesentliches jetzt bei dem Thema, wenn es um Identitäten geht in Online und auch paneuropäische Dienste, da spielt Privacy oder also Datenschutz eine extrem wichtige Rolle, damit ganz klar ist, dass sich Leute auch frei bewegen können und auch frei bleiben in der Bewegung. Und deswegen ist es ein ganz zentrales Element auch in dem Bau oder Implementierung der Wallets.
Und das wird auch ein Kern der heutigen Episode sein, weil so sehr, Markus, wie dich das Thema User Experience überrascht hat, hat es mich überrascht, dass explizit Zero-Knowledge-Proofs auch genannt werden als Methode in dem Gesetz, sage ich mal. Aber da vielleicht mal der Verweis auf später, da gehen wir noch ein bisschen tiefer in das Thema Privatsphäre rein. Gut, jetzt wissen wir, das wird eine Art eine Wallet für alle Art von digitalen Identitäten oder auch Credentials, je nachdem, wie man es nennt. Da sind jetzt natürlich einige Parteien auch involviert. Das heißt, da gibt es natürlich jetzt mal einen Staat, der das Ganze mal backt, der dahinter steht. Aber vielleicht zu euch oder an dich, Johannes, welche Parteien gibt es denn jetzt in diesem ganzen Ökosystem? Also welche Stakeholder haben da eine gewisse Rolle zu spielen rund um das Thema EUDI-Wallet?
Genau, also es ist letztlich eine relativ große Zahl von Stakeholdern, weil eigentlich alle, die bis jetzt von der vorherigen eIDAS-Verordnung abgedeckt waren, weiterhin irgendeine Rolle spielen. Also insbesondere, wenn man dann in Richtung Zertifizierung denkt. Das werde ich jetzt nicht weiter aufdröseln, das ist nämlich relativ unübersichtlich. Aber im Kern, also viele Konzepte von der EUDI-Wallet kommen ja auch aus dieser Bewegung, die sich irgendwie Self-Sovereign Identity nennt, wobei der Name eben politisch möglicherweise nicht so ganz klug gewählt war. Und eigentlich im Kern stehen drei Parteien, der sogenannte Issuer oder die ausstellende Partei, die letztlich Identitätsnachweise oder Electronic Attestations of Attributes ausstellt. Dann der Holder oder Nutzer, und Nutzen haben eben diese Wallet und speichern in dieser Wallet diese digitalen Nachweise, das sind typischerweise kryptografische Schlüsselpaare in Verbindung mit digitalen Zertifikaten. Und dann haben wir eben Relying Parties oder verifizierende Parteien, die in Interaktionen mit den Nutzenden eben dann diese entsprechenden Identitätsnachweise anfordern und empfangen und dann auch verifizieren können. Die Nutzenden müssen sich eben eine zertifizierte Wallet herunterladen. Das heißt also, man hat Parteien oder eine Partei, die die Wallet zertifiziert. Auf der anderen Seite brauchen wir aber auch eine Zertifizierung für die ausstellenden Parteien, ob die vertrauenswürdig sind, überhaupt diese Daten in die Eudi-Wallet reinzufüttern, obwohl eigentlich man letztlich argumentieren könnte, dass eigentlich nur das Vertrauen zwischen verifizierenden und ausstellenden Parteien zählt. Und am Schluss haben wir dann noch die verifizierenden Parteien, die auch entsprechende Zertifizierungen brauchen, sowohl, dass sie eine verifizierende Partei sind, als auch, welche Arten von Identitätsattributen sie abfragen dürfen. Das ist eben besonders wichtig, um sicherzustellen, dass Nutzende auch technisch eine Möglichkeit haben zu überprüfen, mit wem sie eigentlich kommunizieren. Denn Teil von der Datenschutzgrundverordnung ist ja beispielsweise auch, dass man immer weiß, wer Daten bearbeitet oder prozessiert.
Das heißt, wenn wir das vielleicht versuchen, ein bisschen greifer zu machen für so einen, ich sage jetzt mal, Bank-Use-Case letztendlich. Also Beispiel, wir gehen in die Zukunft, ins Jahr vielleicht 2027, 2028. Wir haben da jetzt eine digitale ID, sage ich mal, in unserer Wallet liegen. Das heißt, wir haben erstmal die Wallet, ist man lizenziert, die lädt man sich runter. Das heißt, da gibt es einen Anbieter, der die Wallet zur Verfügung stellt. Dann gibt es mich natürlich als Nutzer in dem Sinne. Dann gibt es natürlich den Issuer, die ausstellende Partei. Das wäre dann in dem Sinne, wenn es eben meine deutsche ID ist, würde ich jetzt halt sagen, der deutsche Staat, oder? Oder halt die Behörde, die das für den deutschen Staat macht, ne? Wie einen physischen Ausweis heute.
Bundesdruckerei.
Und dann hätte ich eben noch die Bundesdruckerei, richtig. Und zum Beispiel, und dann hätte man eben auf der anderen Seite eben noch, wenn ich zur Bank gehe, die Bank dann als Relying Party und vielleicht im Hintergrund noch irgendjemand, der Bank dabei hilft, diese Credentials zu verifizieren dann. Ne? Das kann ja, muss ja nicht unbedingt die Bank selber machen, sondern kann ja auch ein Partner letztendlich sein, oder? Das wären das so die Entität.
Genau, das ist genau richtig. Also du hast ja dann an der Stelle die ganzen Vorgaben, wie sowas zu erfolgen hat. Und das ist ja auch immer der Knackpunkt jetzt gewesen zwischen den verschiedenen Ländern auch, weil gerade in Deutschland war das so, dass diese Hürde, jemanden zu onboarden, also einen Kunde zu einem Bankkonto zu verhelfen, war schon speziell, weil wir den vorerst ganz live in eine Filiale rennen mussten, dann später mal erlaubt wurde, man kann auch ein Video-Ident machen, weil man den Aspekt, dass der echt sein sollte, der Kunde, also die Identität sollte stimmen. Und wenn man das aber online macht, dann sollte der nicht nur echt sein, sondern auch am Leben sein. Also diesen Liveliness-Check, das passt zu Halloween gerade total gut, weil du musst halt nachweisen, hier an der Stelle, da hast du es mit jemandem zu tun und das ist auch wirklich jetzt der Fall und nicht vor einer Woche gewesen oder das sind halt die Punkte. Und die Eudi-Wallet soll genau das auch so helfen. Also ich komme jetzt, wie du sagtest, mit dem Ausweis in der Wallet zur Bank. An dem Moment, wenn jetzt die Frage anfängt, wer bist du denn eigentlich und hier hast du so einen Authentifizierungscode, geh damit mal zu dem Provider, der dich dann durchs Video-Ident zieht, damit ich dann als Bank nachher weiß, wer du eigentlich bist und krieg dann praktisch so einen Datensatz zurück. Da gibt es heute eine Kette von, ich glaube, dem allen. Und eine Eudi-Wallet macht das jetzt so, dass die Ausweisdaten nimmt, du liest dann oder klickst auf einen Link oder liest einen QR-Code ein, da wird abgefragt, gib mir mal, hast du Ausweisdaten in der Wallet vorliegen? Ich brauche folgende Daten aus diesem Record und ich kann dann als Bank die Daten nutzen, um nachzuweisen, ich hab tatsächlich identifiziert, weil jemand auch die PIN eingeben muss, ist er auch am Leben gewesen in dem Moment, als er die eingegeben hat und dann kommt ein Datensatz, der aus einer authentischen Quelle kommt und das ist dann nachher konform zu den gesetzlichen Anforderungen und das macht den ganzen Schritt natürlich extrem lean. Also die Idee war, dass man all solche Schritte möglichst mit ein, zwei Klicks einer Authentifizierung, also PIN-Eingabe oder Face-ID und dann durch den Prozess durch ist. Dass man diese Abbrüche und diese extrem schmalen Funnel, die man da gerade im Moment hat, einfach Abbruchraten von bis zu 50%, je nach Umfeld und Einsatz, dass man da so ein Stück weit auch hilft, das zu vermeiden, dass man da vorbeikommt. Klar, wichtig ist natürlich, wer hat's, wer kann es nutzen, wie nutzt man es, was kommt da? Das ist jetzt nochmal so ein Effekt, wie schwierig macht man die Barriere und das ist auch noch nicht ganz ausgefochten. Wie kompliziert wird es dann in der Realität wirklich? Wie gebe ich die PIN ein oder was gebe ich ein? Wie nutze ich es? Wie komme ich überhaupt zur Bank-Webseite? Wie stoße ich den Prozess an? Aber die Idee ist schon ganz konkret, wie du sagtest, der Issuer gibt den Ausweis, der Holder, also der User, geht zur Bank und die Bank ist dann die empfangende Seite und kriegt die Daten aus einer vertrauenswürdigen Quelle und kann das auch dauerhaft nachweisen, dass das alles gestimmt hat.
Das heißt, wenn man nochmal auf die Bank-Use Cases eingeht, wo ich heute, wenn ich zum Beispiel als Neukunde zu einer Bank gehe, kennt ja sicherlich jeder, was immer passiert ist. Man muss sich, wie du sagst, ausweisen, also typischerweise Video-Ident oder Post-Ident, also was ja eigentlich schon nicht mehr ganz so zeitgemäß ist, ehrlich gesagt, in der digitalisierten Welt. Das heißt, man würde sich dann vorstellen, mit der Eudi-Wallet kann man zukünftig zur neuen Bank gehen und sagen, guck, ich habe hier eine deutsche Identität, vielleicht auch ich lebe, weil ich drücke gerade, also Thema Liveliness. Und dann kann ich quasi du hast jetzt gesagt, mit zwei Klicks, also mit wenigen Klicks zum Beispiel ein Konto öffnen, zum Beispiel eine Zahlung tätigen, also autorisieren. Und mich in
Ja.
mein Online-Banking einloggen, also autorisieren. Das wären dann drei so
Genau.
Use Cases,
Ja,
oder?
das wären die drei Use Cases. Und vor allen Dingen, wenn du sagst, so wie du es jetzt beschrieben hast, fand ich es auch ganz schön. Du kommst halt mit einer Infrastruktur, die jetzt aber mehrere Aufgaben haben, erledigen kann. Also du kannst sagen, ey, sag mir, wer er ist, dann kann er sich damit einloggen. Oder du kannst auch dann Verträge mit dem abschließen, weil er signieren kann. Und du kannst auch bestimmte Sachen nochmal, hast du ja, ich glaube, in der letzten Episode oder so erwähnt, wenn du mal drei Konten aufmachen willst, eigentlich schon bekannt ist, aber den ganzen Prozess nochmal, dann ist es besonders nervig, wenn man alles nochmal durchspielen muss. Und da hofft man sich halt, dass man mit einer Wallet natürlich mit Scan-Klick dann da durch solche Prozesse durch ist.
Ja, und das sind halt viele Punkte in dem Prozess, Markus, die man da aus meiner Sicht wirklich nutzerfreundlicher und effizienter machen kann. Das ist zum einen diesen KYC-Prozess, der wirklich in Deutschland aus meiner Sicht immer ziemlich painful ist. Zumindest vielleicht rufe ich auch immer oder mache ich das zu falschen Zeiten, dass die Callcenter das da gerade lange Wartezeiten haben. Ich weiß es nicht, aber das ist echt sehr schmerzhaft. Und dann natürlich auch, wenn man Zahlung autorisiert, dass man, ich meine, viel läuft ja über Google Authenticator, kann man auch sagen, das liegt jetzt natürlich nicht in Europa, hat sicherlich auch seine Vor- und Nachteile. Aber wenn ich mir jetzt eine eigene 2FA-App runterlade, da sind so viele inzwischen auf meinem Handy, es ist doch viel schöner, wenn ich das über eine App machen kann. Also ich bin da auch sehr, ich sag mal, sehr positiv, dass das wirklich die Nutzer-Experience auch, User-Experience auch verbessern kann in dem Bereich. Aber wie du sagst, einiges ist ja noch in der Mache. Time will tell. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Jetzt um vielleicht nochmal eine Frage zum Thema Wallet, bevor wir wirklich tiefer in das Thema Technologie und Privacy eingehen, weil wir haben ja versprochen, wir gehen heute richtig tief rein, ist, dass man da oft so ein bisschen den Eindruck hat, dass jetzt vor allem auch Google und Apple da jetzt wieder das Rennen machen, ne? Also die gehen ja auch sehr in das Thema digitale Wallets rein und davon vor allem profitieren können. Wie würdest du das vielleicht einschätzen, Markus? Also gibt es da dann in Deutschland zum Beispiel, wenn es da eine nationale Eudi-Wallet gibt, gibt es da dann auch weitere Privatsektor-Wallets? Wie passt da vielleicht Apple und Google mit eigenen Wallets rein? Hast du da bisschen Gefühl.
Genau, das ist ja einmal muss ja der Mitgliedstaat sowieso eine Wallet erstellen und sich dann überlegen, wie er das macht. Das ist in Deutschland jetzt das vom BMI beauftragte Sprint, eine Gesellschaft, die dann ein Projektteam hat, die entwickeln die deutsche Wallet mit allen Learnings, die es vorher gab, aus den Wettbewerben, aus dem Austausch mit dem Ökosystem. Das heißt also, da ist gerade eine unglaubliche Energie und eine unglaubliche Dampf auf dem Kessel, so würde ich es jetzt eigentlich beschreiben, weil das alles auch sehr, sehr schnell geht und in den nächsten Monaten schon die ersten Dinge dann gezeigt werden sollen. Das ist ein Prozess, da baut Deutschland eine Wallet als staatliche Wallet und gleichzeitig gab es dann aber auch das Announcement, dass man den Marktteilnehmern erlaubt, ebenfalls Eudi-Wallets zu bauen und den Markt anzubieten. Das schließt natürlich Apple und Google jetzt mit ein und alle anderen, die da am Markt sind und Kundenbasen haben, die sich dann überlegen, macht das für mich Sinn, für entweder aus meiner Kundenbasis heraus ein Wallet anzubieten und dann meinen Kunden schon mal zu sagen, guck mal, ihr könnt hier anfangen, ihr könnt das ja als Wallet wählen. Was ich gerade spannend finde, ist, weil ich dann auch viel mit den Marktteilnehmern rede auf verschiedenen Ebenen, dass ich jetzt auch gerade so begreife oder auch lerne, wie viel zusätzliches Potenzial neben dem reinen Identitäten da jetzt wirklich auch noch drinstecken kann und wie viel Sinn es doch macht, mehrere Wallets auf dem Markt zu haben. Auf der einen Seite, weil der Kunde einfach die Wahl hat. Es ist längst nicht jeder so, dass er sagt, ich will unbedingt meine hoheitlichen Aufgaben mit einer Google oder Apple Wallet erledigen. Das ist definitiv nicht der Fall, haben wir dann auch gelernt. Und das andere ist so ein Stück weit, in welcher Lebenswirklichkeit so ein Kunde sich bewegt. Also gerade wenn es um solche Haushalt- oder lebensnahen oder alltäglichen oder beruflichen Dinge geht. Weil eins darf man nicht vergessen, und ich glaube, das haben wir vorhin nicht erwähnt, das ist ja auch eine Frage, nicht nur Bürger, also normale Verbraucher haben eine Wallet und werden eine Wallet bekommen, sondern es wird ja auch geregelt, dass es für juristische Personen, also für Unternehmen Wallets gibt. Und Google oder Apple bauen wahrscheinlich nicht wirklich gleich im ersten Tag eine Unternehmenswallet. Und das ist aber ein Ökosystem, was entsteht, was sich dann auch nochmal so ein Stück weit entfaltet auf der Basis, was dann damit möglich ist. Weil ich glaube, Johannes kommt dann wahrscheinlich später nochmal rein, wenn er dann die ganzen technischen Möglichkeiten so ein bisschen oder überhaupt das mal beschreibt, was ist technisch da und dann die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, dann merkt man schon, das ist eine Infrastruktur, wie so wie man früher Straßen gebaut hat. Und der Layer drüber, das ist jetzt praktisch das Stück, was im Internet nur mal so gefehlt hat, um rauszukriegen, was ist denn echt und was nicht. Und da geht es über die Klassiker, die man so kennt, Wallets auf Apple oder Google, wo man irgendwie so Payment oder Tickets reinsteckt, schon weit darüber hinaus. Das ist dann praktisch immer eine Art, in deinem, zum Beispiel für die Landplattformen oder Universitäten ist das ja praktisch in dem Umfeld, wie kriege ich jetzt Attestate und was mache ich dann damit? Wie binde ich die bei meinem Arbeitgeber ein und was brauche ich dann dafür? Und das kann durchaus sein, dass das andere Infrastrukturen sind, als direkt aus einem Handy-Wallet das zu machen. Das können verwaltete Wallets sein, das können Cloud-Angebote sein. Das muss nicht immer auf dem Mobile stattfinden, das wollte ich damit sagen.
Wirklich, wirklich gespannt, wie sich das Ökosystem auch rund um die Wallets weiterentwickelt, welche kommerziellen Wallets da aufkommen, weil ich auch, wenn man sich so ein bisschen umhört, das Gefühl hat, schon einige jetzt auch da ihre eigene Wallet noch bauen wollen, aber klar, die Lizenzierungsanforderungen sind jetzt auch nicht ohne. Also bin gespannt, wie sich das Ökosystem entwickelt. Aber lass uns mal zum wichtigen Thema kommen. Ich meine, war vorher auch wichtig, aber ein bisschen tiefer reinbauen, und zwar das Thema Technologie vielleicht an dich, Johannes. Welche, ja, verschiedene Art von Technologien oder, ja, ich sag mal, Tech-Bausteine würden denn rund um die Wallet oder die Wallets letztendlich verwendet?
Genau, also ich würde mal sagen, die prominenteste Rolle haben eigentlich erstmal digitale Signaturen. Das bedeutet also, wir haben kryptografische Schlüsselpaare sowohl auf Seiten von Nutzenden als auch von ausstellenden Parteien. Und digitale Signaturen werden eben zum einen verwendet, um die Authentizität und Integrität von Daten sicherzustellen, also Herkunft der Daten, dass die ausstellende Partei auch wirklich diejenige ist, die diese Daten für echt erklärt. Auch Authentizität der Nutzenden. Das bedeutet also, über eine digitale Signatur wird dann nachgewiesen, dass einem dieses Identitätsdokument auch gehört oder zugeschrieben ist. Denn wenn wir an die simpelste Art und Weise, wie diese Technologie aussieht, denken, nämlich digitale Zertifikate, da ist es ja dann so, dass ich dieses digital signierte Objekt von der ausstellenden Partei bekomme und dann eben auf Bedarf, auf Nachfrage einer verifizierten Partei einfach weiterleite und dort dann die digitale Signatur der ausstellenden Partei geprüft wird. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass natürlich der Empfänger das einfach weiterleiten könnte und behaupten könnte, es wäre seins oder ihres. Und um das eben sicherzustellen, braucht man eine gewisse Informationsasymmetrie. Das macht man dann wieder über eine digitale Signatur. Das heißt also, in dem digitalen Zertifikat ist der öffentliche Schlüssel der Nutzenden referenziert und dann weist man eben gegenüber der verifizierenden Partei nach, dass man diesen entsprechenden privaten Schlüssel kennt, indem man wieder eine digitale Signatur auf einer Zufallszahl, die von der verifizierenden Partei kommt, erstellt und weiterleitet. Das ist eigentlich so, würde ich mal sagen, das prominenteste, die prominenteste Art und Weise, wie man das umsetzt. Und das erweitert eigentlich letztlich die Art und Weise, wie sich Server gegenüber Nutzenden heute im Internet identifizieren. Also wenn ich heute auf paypal.com gehe, dann ist der Grund, warum ich weiß, dass das jetzt PayPal ist und welchen kryptografischen Schlüssel das nutzt und dass das eine vertrauenswürdige Partei ist, ist das digitale Zertifikat, das mein Webbrowser erkennt und prüft. Und zwar genau so. Und eigentlich die spannende Frage ist jetzt, wie kriegt man da noch Privacy rein? Und das ist auch der Grund, warum es eigentlich, oder einer der Hauptgründe, warum es noch eine zweite Möglichkeit gibt, die Authentizität und Integrität von Daten zu prüfen, die beispielsweise heute bei der deutschen eID eingesetzt wird. Ich würde mal sagen, Hauptmotivation dafür ist ein Datenschutzaspekt. Und das ist basierend auf authenticated channels, beziehungsweise in dem Fall sicherer Hardware. Das bedeutet also, in unserem Chip, in der eID, da liegt auch wieder ein Zertifikat, mit dem sich meine eID sozusagen als legitimer Ausweis ausweisen kann. Erstmal nicht personenbezogene Attribute, sondern erstmal nur, hallo, ich bin eine eID. Falls ich die eID nutze und mit einer verifizierenden Partei kommuniziere, die auch Berechtigung hat, mit eIDs zu kommunizieren, da haben wir wieder dieses Thema Zertifizierung der Relying Parties. Und dann weist sich die eID eben als solch eine erstmal aus. Und sobald dann die verifizierende Partei davon überzeugt ist, dass sie hier tatsächlich mit einer eID spricht, kann diese Attributsdaten nachfragen. Also zum Beispiel, gib mir mal den Vornamen oder bist du älter als 18? Und dann antwortet einfach dieses Stück Hardware, ja, ich bin älter als 18 oder Johannes ist mein Vorname. Das muss jetzt nicht mehr mit Kryptographie angereichert sein, weil durch die Identifikation, dass es eine EID ist und den entsprechenden verschlüsselten Kommunikationskanal, diese Daten eben vertrauenswürdig sind.
Genau, vielleicht da nochmal kurz rein, also alle nochmal abzuholen. EID ist all das, wenn ihr einen neuen Ausweis beantragt und gefragt werdet, ob ihr die online-digitale Funktion haben möchtet und wahrscheinlich 90% Nein sagen. Dann ist das diese Option, die man da heute schon mit dem normalen Ausweis, sage ich mal, haben kann, was technisch eben, wie Johannes schon gesagt hat, sehr interessant ist. Und dann hat man eben, um das vielleicht nochmal kurz zusammenzufassen, Johannes, du hast Kryptographie, digitale Signaturen, also im Sinne vor allem asymmetrische Verschlüsselung zu sagen, zum Beispiel, die Identität wurde wirklich vom deutschen Staat ausgestellt oder von der Bundesdruckerei auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber dann auch, ich bin wirklich die Person, der die Identität gehört, also ne, in dem Sinne, das wäre dann das Zweite. Und dann hattest du gerade noch angesprochen, dass eben ein wichtiges Element eben sichere Hardware ist, also ja, authenticated channels, also dass man quasi zum Beispiel zwischen EID heute und Johannes dann einen Kanal aufmacht und dann so ein bisschen Fragen hin und her geschickt würden und die halt dann natürlich auch in diesem Umfeld ablaufen und somit die Privatsphäre schützen. Habe ich das einigermaßen richtig zusammengefasst?
Genau, also zum einen kann die sichere Hardware eben Schlüssel vor Extraktion schützen. Das ist auch der Grund, warum wir die häufig brauchen, wenn wir ein hohes Vertrauensniveau haben wollen, damit eben beispielsweise sichergestellt ist, dass ich so einen Schlüssel nicht einfach duplizieren kann und dann beispielsweise auch noch meinem Bruder Zugriff auf meinen Ausweis
gebe. Genau, so tut, als wäre er Johannes.
Damit er in die Disco gehen kann, wenn er noch nicht über 18 ist oder so. Genau, also das ist erstmal so eine Bindungskraft und Schwierigkeit der Weitergabe. Neben dem klassischen Schwierigmachen von Angriffen, von dritter Seite. Und genau, also die können Schlüssel speichern und die sichere Hardware kann aber auch sicherstellen, dass gewisse Operationen, die darin ablaufen, nicht manipulierbar sind, selbst wenn ich Zugriff auf diese sichere Hardware habe. Das heißt also, ich kann diesen Kryptochip dann versuchen zu quälen mit Lasern und Spannungen und so weiter und versuchen, den dazu zu bringen, Daten zu leaken, die er nicht teilen möchte oder andere Daten herauszuschicken als die, die Logik eigentlich vorgibt. Und die sichere Hardware ist eben so designt, dass das möglichst schwierig bis unmöglich ist. Und dadurch hat eben dann die verifizierende Partei, wenn sie einmal diese sichere Hardware als eine von der Bundesdruckerei oder anderen zertifizierenden Parteien als vertrauenswürdig angesehene Hardware identifiziert hat, glaubt eben die verifizierende Partei dann, was im folgenden Prozess diese Hardware als korrekt vorgibt zu sein. Und dadurch sparen wir uns eben die ganzen digitalen Signaturen, die an den Identitätsattributen sonst ja zur Verifizierung noch dran kleben müssen. Und das ist eben ein Datenschutzaspekt, weil genau diese digitalen Signaturen und öffentlichen Schlüssel, die ich nutze, eben Linkability bedeuten. Und wie wir später ja noch sehen werden, haben wir aber ja in der eIDAS-Verordnung die Anforderung, dass wir Unlinkability ermöglichen. Und das ist eben ohne weitere Tricks sonst nur sehr schwer möglich, wenn wir ohne sichere Hardware und Authenticated Channel arbeiten. Man muss aber berücksichtigen, dass es gar nicht so einfach ist, Unlinkability für ein Stück sichere Hardware zu haben, denn in der Regel haben die eigentlich unterschiedliche Schlüsselpaare, mit denen sie sich identifizieren. Und damit man jetzt Unlinkability bei der EID hinbekommt, teilen sich da immer 10.000 EID-Karten den gleichen privaten Schlüssel, was aus Sicherheitsperspektive vielleicht nicht ganz optimal ist.
Da sieht man so ein bisschen auch, wie was das für eine Herausforderung ist, weil diese Diskussion, was ist denn jetzt besser, der authenticated Channel oder die signierten Daten und was will man eigentlich erreichen, ist eine sehr, also von emotional bis auch anstrengende Diskussion, glaube ich, weil man das hat halt, man versucht ja auch gerade mit der Wallet etwas zu erreichen, was vorher gar nicht so adressiert wurde, und das ist diese Breite über das gesamte Ökosystem. Nicht alle brauchen den super sicheren Channel und können den gewährleisten, weil gerade so also alles, was so Webdienste, Webservices im kommerziellen Bereich sind, die sind ja meistens kaskadiert, die haben gar keinen Kanal, der irgendwo anfängt und da aufhört, wo dann der Bedarfsträger wieder für die Daten ist. Das heißt also, in anderen Architekturen gibt es andere Anforderungen. Und das ist nicht immer das, was man vor 20 oder 30 Jahren mal im Kopf hatte, als man bestimmte Sicherheitslösungen auch gebaut hat. Und deswegen treffen da gerade auch so Welten aufeinander, dass die dann versuchen, so gegenseitig rauszufinden, da gibt es nicht, wann ist was besser oder schlechter, eher die Frage, was hast du gerade für eine Architektur und welchen Bedarf hast du denn eigentlich und wo willst du es nutzen? Und du musst aber die Wallet alles gleichzeitig beantworten, weil die soll ja nicht nur die PID, sondern auch noch qualifizierte Attribute und nicht qualifizierte Attribute Und wenn du dann die Use Cases dahinter mal anschaust, was die eigentlich machen, dann ist auch die Architektur und das Geschäftsverhältnis oder die Wertschöpfungsketten, müsste man es eigentlich nennen, dahinter ganz andere immer. Das heißt, was wir bei dem einen vermeiden wollen, wollen wir genau bei dem anderen erreichen, dass du Daten erst am Ende reinguckst und sagst, okay, denen kann ich vertrauen, weil ich bin der Zehnte in der Kette und ich brauche die jetzt an der Stelle. Und das ist so, glaube ich, nochmal, Johannes, ich fände, du hast total schön dargestellt, wo so die Dinge dann stecken. Aber wenn du das auch so ein Stück weit auf die Use Cases mappst, dann merkst du erstmal bei einer Oddi Wallet, ist das so ein breites Anwendungsfeld. Wie macht man da die richtige Lösung für? Ja, das ist so ein, und da finde ich schon erstaunlich, in welcher Geschwindigkeit man dazu zu Schlüssen gekommen ist.
Und da klingt jetzt für mich, also auch was du gerade gesagt hast, Markus, und du vorher, Johannes, ist es natürlich sinnvoll, das beides zu mischen, also beides zu haben. Also vor allem das Thema Privatsphäre eben durch sichere Hardware hinzubekommen und auch das Thema, dass ich dann ja sicherstellen kann oder möglichst sicherstellen kann, damit der Private Key eben nicht extrahiert wird, in dem Sinne von, jemand anders läuft mit meiner ID jetzt rum und tut so, er wäre irgendwie ich und gibt dann, ja, nutzt es halt in, wie du sagst, in Disco oder anderen Fällen. Was ich mir jetzt frage, es gab ja, Johannes, einige Fälle oder vor allem auch einen wirklich ja, öffentlichen Fokus oder so Kritik von vielen Kryptografen, vor allem an diesem Privacy-Thema. Also was ich mich jetzt frage, weil was du gerade erzählt hast, hast für mich sehr viel Sinn aus Privatsphäregründen gemacht. Aber anscheinend ist es nicht so leicht. Also anscheinend gibt es da auch Nachteile mit dem Ansatz. Wo liegt da jetzt das Problem?
Genau, also zunächst mal müssen wir nochmal das kurz aufdröseln, wie du es gerade schon gesagt hast. Also die Hardware hat bei der eID sowohl den Aspekt des Schutzes des privaten Schlüssels vor Extraktion und Duplikation. Das ist dann direkt gekoppelt auch auf das Level of Assurance, also das Vertrauensniveau, und ist insofern eigentlich unverzichtbar, weil wir keine anderen Möglichkeiten kennen, Schlüssel vor Extraktion und Duplikation zu schützen. Das heißt also, in dem Fall ist die Hardware eigentlich unersetzbar. Die gute Nachricht ist aber, dass viele Smartphones genau solch eine Hardware auch schon an Bord haben, insbesondere im High-End-Bereich, also dieses berühmte Embedded Secure Element oder teilweise auch noch die eSIM. Wenn es jetzt um den
Also auch
Datenschutz,
normale iPhones zum Beispiel.
genau, oder auch Samsung Galaxy-Reihe, aber auch, soweit ich weiß, Google Pixel hat das beispielsweise auch. Also die können alle kryptografische Schlüssel speichern, in zumindest einigermaßen umfassendem Maße. Das Problem ist jetzt, wenn man eben die sichere Hardware auch für den Datenschutzaspekt nutzt, dann braucht man da deutlich mehr Funktionalität innerhalb dieser Hardware und damit auch entsprechend größeres Maß an Flexibilität. Und Deutschland hat ja versucht, mit der Smart eID quasi dieselbe Funktionalität, die auf dem sicheren Chip in unserem Personalausweis läuft, auch auf den Samsung Galaxies S, ich glaube, 20 bis 23 oder so zu replizieren. Und das ist eben mühsam, weil man da dann die Kooperation von dem Hersteller braucht, der die entsprechenden Applets da reinbaut. Und mittlerweile hat zwar jetzt auch Apple angekündigt, dass es da Möglichkeiten geben soll, in dem Secure Element von Apple das einzubauen, aber es braucht einfach deutlich mehr Koordination, deutlich mehr Abstimmung, je mehr Funktionalitäten innerhalb dieser Secure Hardware laufen müssen. Und dann hat man eben nochmal zusätzlich diese Herausforderung, dass die Secure Hardware an sich normalerweise gar nicht unlinkable ist, weil die eben eigentlich unterschiedliche Schlüsselpaare haben wollen, um das größtmögliche Maß an Sicherheit zu haben. Und deswegen wäre es ja eigentlich erstrebenswert, wenn wir die Hardware an der Stelle einsetzen, wo sie unverzichtbar ist, nämlich dem Schutz von kryptografischen Schlüsseln, dass wir aber für den Datenschutz anderweitig eine flexiblere Lösung nutzen, nämlich kryptografische Möglichkeiten. Die, muss man fairerweise sagen, als die eID eingeführt wurde, bei weitem noch nicht weit genug waren, um die Anforderungen, die wir haben, zu adressieren. Aber durch Weiterentwicklungen, insbesondere im Kontext von Blockchains, wo man ähnliche Arten von Datenschutz sehr dringend braucht, mittlerweile eigentlich einen Reifegrad und eine Performance haben, dass die Einsetzbarkeit bereits nachgewiesen und jetzt auch ziemlich stark diskutiert wird. Und das sind eben diese berühmten Zero-Knowledge-Proofs.
Und es würde auch bedeuten, Johannes, wenn man in das Thema, also ich verstehe, dass eine sichere Hardware dann vor allem in dem Kontext von diesem Komplexität natürlich auch sehr, sehr viel mehr können muss, als einfach nur zu gucken, ich kann einen Key nicht extrahieren oder duplizieren, was vielleicht heute so eine Standardfunktion ist. Das würde dann doch auch bedeuten, wenn ich das richtig verstehe, die Dinge müssen ja dann erst gebaut und auch überall verbaut werden, oder? Also man hat doch da auch dann total Abhängigkeiten von den Anbietern, von dem Secure Element, oder? Oder ist das, was du sagst, diese fortgeschrittenen Funktionen, sind die auch schon drin? Ich sage jetzt mal in einem Chip von einem iPhone heute.
Also ich weiß jetzt nicht genau, was da schon alles möglich ist. Also Apple hat ja zum Beispiel angekündigt, dass man dann Applets da reinladen kann, aber natürlich muss man dafür irgendwie mit Apple kooperieren, so wie es aussieht, auch was dafür bezahlen für die Funktionalität. Und ähnlich war es eben die Kooperation mit Samsung notwendig, um das auf die Premium Galaxy Modelle zu bringen. Und das heißt also, man kann sich jetzt vorstellen, wenn dann zusätzlich noch jedes Land eine Extrawurst hat und wir dann auf einmal 27 Mitgliedstaaten haben, die mit weltweit, weiß ich nicht, 20 Smartphone-Herstellern jeweils eine 1-zu-1-Beziehung brauchen, um das richtige Applet da reinzuladen, dann wird das Ganze nicht besonders schön. Plus die Zeit, die das dauert, also an der Smart EID wurde ja jetzt auch, ich glaube, seit 2017 versucht, das umzusetzen. Und letztes Jahr war es dann irgendwie einsatzfähig und man hat es nur nicht eingesetzt, weil eben die Anzahl an Geräten, die unterstützt wurden, so peinlich klein war. Wenn man sich dann noch die Zeiträume anschaut, also bis das dann implementiert ist, muss man sich fragen, ob nicht mittlerweile irgendwie, weiß ich nicht, beispielsweise ein Quantumcomputer sowieso andere Kryptographie benötigt oder ob anderweitig Probleme sind. Genau, dann die Herstellung von den Geräten, also die Konzeption, muss man ja auch sicherstellen, dass dann entsprechend mächtigere Secure Elements verbaut sind, die die entsprechenden Funktionalitäten auch mit sich bringen, wohingegen eben das einfache Speichern eines kryptografischen Schlüssels mittlerweile schon relativ weit verbreitet ist. Das sind alles Überlegungen, die eben aus meiner Sicht dazu führen, dass man gut daran tut, wenn die Funktionalität von den Secure Elements nicht weiter erweitert wird und stattdessen eben die zusätzlichen Datenschutzeigenschaften mithilfe von softwareseitigen Tricks, also insbesondere eben Kryptographie Zero Knowledge Proofs implementiert werden, weil man da eben einen viel größeren Grad an Flexibilität hat.
Also was ich mitnehmen würde dann davon ist, wenn man sagt, theoretisch kann eine sichere Hardware kann das abbilden an sich, diese, more sophisticated Dinge, die es müsste. Nachteil ist aber es dauert, weil man muss das bauen, ausrollen, es ist teuer, weil, wie du sagst, mit Apple, man braucht da vielleicht Commercial Agreements. Das wurde ja auch ziemlich kritisiert in einigen Fachkreisen. Und drittens, man hat natürlich jetzt in dem konkreten Fall auch wieder eine Abhängigkeit von einem nicht-europäischen Player, was man ja eigentlich in Europa gerade auch viel vermeiden möchte, durch verschiedene Regulierungsvorhaben, sei es auch dann digitale Euro zukünftig. Das heißt, man will ja eigentlich eher weniger Abhängigkeit haben in Europa als mehr Abhängigkeit, oder?
Genau, also ganz loswerden wird man es nicht, aber man spart sich zumindest einiges an Koordinationsaufwand, wenn man mit den Funktionalitäten lebt, die bereits angeboten werden. Na, und dann haben wir eben noch diesen Trade-off, dass wenn wir eben nur die sichere Hardware verwenden und Unlinkability haben wollen, dann müssen wir mehreren Stücken Secure Hardware den gleichen Schlüssel geben, was eben auch keine besonders schöne Lösung ist in meinen Augen.
Na, was mir auch aufgefallen ist, ist, dass ja die, so wie du es gerade sagtest, also es hat ja mal angefangen mit relativ einfachen Mechanismen. Du hast halt so einen Schlüssel, dann hat so ein HSM, also so ein Chip hat dann primitive heißt eigentlich nicht primitiv im Sinne von, also der hat bestimmte Algorithmen einmal durch ausgeführt und dann hast du eine Signatur bekommen oder du hast eine Verschlüsselung bekommen, während das Gesamtkonstrukt, was die Wallet da jetzt eigentlich tut und wie oft sie Schlüssel erzeugt und wie oft sie die Schlüssel dann in verschiedenen Schritten des Ablaufes dann verwendet, ist schon erheblich. Also wenn man so mal durch den ganzen Flow durchgeht und mal die Schlüssel und die Schritte zählt, dann ist das nicht mehr wie früher mal so 1 bis 10 Calls, sondern du ballerst das Ding eigentlich die ganze Zeit mit Requests und brauchst da die Mechanismen. Deswegen ist es schon deutlich komplexer, finde ich auch. Und deswegen ist die Frage für mich auch so, der Punkt ist jetzt, also du kannst wahrscheinlich nur in einem gewissen Maße sowieso alles in dem Chip selber machen. Du musst viel vom Prozess ja in Software davor machen. Wie groß ist das Gap jetzt wirklich noch, dass dann gesagt wird, naja, bei Zero Knowledge müsste eigentlich mehr in den Chip rein, wenn doch aber heute sowieso ein Großteil der Abläufe, der Procedures in Software laufen. Ich glaube, ich rede einfach nur mal vom schwächsten Glied in der Kette. Wo ist das wirklich, ja? Also ist das jetzt wirklich der Chip irgendwo oder nicht dann der Gesamtprozess dann, der sehr viele temporäre Schlüssel, Zwischenschlüssel und dann nochmal rotier oder ein Feld von Schlüsseln hat, damit du halt nicht nachvollziehbar und nicht traceable bist.
Ich glaube, also, für ein niedriges Sicherheits- oder Vertrauensniveau können wir sowieso auch die Schlüssel ein bisschen flexibler lagern und vielleicht nicht notwendigerweise in der sicheren Hardware. Das heißt also, tatsächlich am kompliziertesten ist es dann schon für das höchste Vertrauensniveau. Das Schöne ist, wenn wir dafür eine Lösung haben, dann haben wir auch für den Rest eine Lösung. Und also ich glaube, eine Komponente ist eben auch noch, wir haben jetzt hier eine sehr vielseitige Wallet. wir wissen ja noch gar nicht, wie die Prozesse dann in 5 oder 10 Jahren teilweise ablaufen. Also man stelle sich vor, ein Thema, was beim Teilen von digitalen Nachweisen eine Rolle spielt, wo man ja auch, also das Teilen möchte man ja eigentlich verhindern, ohne gleichzeitig exzessiv Daten über die Person, die sich da authentifiziert oder Identitätsattribute nachweist, einzusammeln. Und da gibt es dann schon so Konzepte wie beispielsweise All or Nothing Transferability, wo man sagt, okay, ich weise jetzt beispielsweise vielleicht einer ausstellenden Partei für ein neues Dokument nach, dass sie das neue Dokument an den gleichen Schlüssel heftet wie andere Dokumente, die ich bereits habe. Und die sind an einen Schlüssel geheftet, der besonders abgesichert ist. Und dann möchte ich vielleicht der ausstellenden Partei eben nachweisen, dass sie da das Ganze an einen Schlüssel heftet, ohne diesen Schlüssel nach vorzuzeigen. Das kann ich mit Kryptographie außerhalb des Secure Elements relativ gut machen, wenn wir die ZKPs haben, die uns auch die anderen Funktionalitäten geben. Wenn ich die sichere Hardware nachträglich patchen muss, um das mit reinzubringen, dann ist das wieder aufwendiger. Denn sichere Hardware sollte ja gar nicht ganz so einfach zu patchen sein, sonst könnte man sie ja gegebenenfalls auch manipulieren. Und das sind einfach, also letztlich einfach eine auch andere Software aufspielen, die mehr kann. Und das ist eben, es ist ein Ziel bei sicherer Hardware, dass man da die Patches eben relativ schwer durchzuführen macht und das auch nicht zu häufig tut. Und die Patches können ja jetzt auch nicht beispielsweise die Rechenleistung oder die den Speicherplatz innerhalb von so einem sicheren Stück Hardware vergrößern. Und tendenziell, je größer man diese Hardware macht, desto größer sind auch die Anfälligkeiten für Angriffe. Das heißt also, man tut eigentlich auch aus Sicherheitsperspektive gut daran, die Funktionalität davon eher eingeschränkt zu halten, wie beispielsweise einfach nur digitale Signaturen und vielleicht ein paar andere kryptografische Operationen.
Also was du quasi sagen würdest, Johannes, wäre für gewisse Informationen, wo man einfach, ja, ich sag mal so, mit diesem High Level of Assurance, also wirklich, sich wirklich sicher sein muss, gewisse Attribute nachweisen muss, was man im Secure Element machen könnte, aber was, wie wir es gerade diskutiert haben, aus verschiedenen Gründen kompliziert, teuer und so weiter ist, dass du zum Beispiel sagst, okay, für gewisse Beispiele nehme ich jetzt kryptografische Methoden, Software anstatt von Hardware, eben zum Beispiel Zero Knowledge Proofs, um gewisse Dinge einfach zu beweisen.
Genau. Genau. Was die sichere Hardware ja als Feature hat, ist, dass durch die Kommunikation mit dieser Hardware ich nicht mehr digitale Signaturen und öffentliche Schlüssel an meine Identitätsattribute heften muss, wenn ich diese verifizierbar teilen möchte. Das ist eines der Hauptfeatures von der Variante Authenticated Channel mit Secure Hardware. Ein zweiter ist das Thema Deniability bzw. Weitergabe von signierten Attributen, die dann überprüfbar sind für irgendeine Partei. Und wenn ich eben den Standardansatz mithilfe von digital signierten Dokumenten wähle, der eigentlich ja mit dem MDoc und dem JWT-Standard im Moment auch vorgesehen ist, wenn ich den einfach nur naiv erstmal mache, dann hängen eben innerhalb von diesen digitalen Zertifikat oder dieser digitalen Attestation. Da hängt eben die digitale Signatur von der ausstellenden Partei dran, da hängt der öffentliche Schlüssel von der nutzenden Partei dran und da hängen noch weitere Metadaten wie Ablaufdatum, eine Revocation-ID und so weiter dran. Und um quasi diese Attribute überprüfbar zu machen, hängen diese ganzen Metadaten dran, die mich entweder eindeutig identifizieren oder einen relativ hohen Grad an Verlinkbarkeit mit sich bringen. So. Und das ist eigentlich so der Schmerz, den man mit der EID beispielsweise dann durch den sicheren Hardware-Ansatz gelöst hat, dass man gesagt hat, okay, damit können wir verhindern, dass diese zusätzlichen Metadaten, kryptografische Metadaten, immer an verifizierbaren Dokumenten dran kleben. Und jetzt haben wir eben mittlerweile sehr weit fortgeschrittene kryptografische Verfahren, insbesondere eben diese Zero-Knowledge-Proofs, die es ermöglichen, das Durchführen von Berechnungen überprüfbar zu machen, ohne die Berechnung selbst durchzuführen. Also so die Definition von einem Zero-Knowledge-Proof ist eigentlich, ich beweise, dass eine Behauptung korrekt ist, ohne die Gründe dafür weiterzugeben. Und angewendet auf das Thema digitale Zertifikate oder digital signierte Objekte bedeutet das eben, ich kann letztlich die Prüfungen, die normalerweise die verifizierende Partei machen würde, für die sie die kompletten Identitätsinformationen inklusive der kryptografischen Metadaten, die mich sehr gut trackbar machen, erhält, Stattdessen kann ich jetzt diese Überprüfung quasi durch den Nutzenden selbst auf dem eigenen Gerät machen. Und dann berichte ich nur noch der verifizierenden Partei, dass all diese Prüfungen, die sie vorgegeben hat, korrekt ausgeführt wurden. Und ich reporte, ich reporte nur noch das Ergebnis dieser Prüfungen. Aber durch die Kryptografie ist es eben ausgeschlossen, dass bei der Überprüfung etwas anders gemacht wird, als es die verifizierende Partei gemacht hat. Das heißt also, die verifizierende Partei erhält die Bestätigung, dass alle Checks, die sie sonst normalerweise auf diesen Dokument ausführen würde, auch gemacht wurden und zu einem gültig Resultat geführt haben und dass die daraus sich ergebenden Identitätsattribute oder abgeleiteten Behauptungen, also beispielsweise mein Vorname ist Johannes und ich bin älter als 18, wenn wir folgendes Datum als das heutige Datum annehmen, dann hängen eben an diesem Beweis keinerlei kryptografisch trackbaren Metadaten mehr, die nicht die verifizierende Partei explizit angefordert hat. Und dadurch bekommen wir eigentlich letztlich genau die Datenschutzgarantien, die uns auch die sichere Hardware vorher gegeben hat, weil eben keinerlei kryptografische Metadaten mehr an dieser Presentation dranhängen, sondern wirklich nur in genau das gezeigt wird, was auch von der verifizierenden Partei angefordert wurde. Und dadurch bekommen wir mehr oder weniger eben die bestmöglichen Datenschutzgarantien, die wir uns vorstellen können, wenn wir davon ausgehen, dass die verifizierende Partei nur nach dem fragt, was sie braucht. Dass sie das tut, ist ein bisschen wie bei den Cookie-Bannern. Da braucht man vermutlich andere Lösungen. Aber wenn wir mal davon ausgehen, dass es eine Entscheidung gibt, welche Art von Daten die verifizierende Partei anfragen darf, dann geben uns diese Zero-Knowledge-Proofs eben in gewisser Weise eine mathematische Fassung von Datenminimalität, dass die verifizierende Partei auch nur exakt das erfährt, was sie fragt. Also ist das Zertifikat gültig? Ja. Kommt es von einer der folgenden 5 mir vertrauenswürdigen Parteien? Ja. Ist es abgelaufen mit Bezug auf den heutigen Timestamp? Nein. Ist es zurückgerufen mit Bezug auf folgende Rückrufliste? Nein. Was ist der Vorname? Johannes? Und so weiter. Also so sieht dann dieser kryptografische Beweis aus. Und das, was dann noch den Beweis ausmacht, das hat eben keinerlei Zusatzinformationen jenseits der Attribute, die sowieso vorgezeigt werden sollen.
Das heißt, das Ergebnis ist, ich habe genau die Informationen, die beweise ich quasi, die verifizierende Partei wissen muss, aber in dem Maß, wo ich die Privatsphäre letztendlich schone, sage ich mal, also wirklich datenminimal.
Genau, also das Optimum unter den gegebenen Rahmenbedingungen, in denen die verifizierende Partei ja einfach gewisse Sachen wissen muss.
Genau, und man kann eben dann dadurch, dass eben auch jetzt nicht keine Metadaten oder so mitgeschickt werden, hat man auch dieses Thema Unlinkability, also man kann jetzt das eine, eine alte Aktion in der Historie nicht an eine weitere koppeln, hat man das Thema auch abgedeckt quasi. Das ist dann auch so ein Vorteil,
den genau, du beschreibst. Genau, also eben wieder unter den gegebenen Rahmenbedingungen. Ne? Also wenn ich jetzt meinen Vornamen, mein Geschlecht, mein Geburtsdatum und meine Postleitzahl teile, dann wissen wir, dass wir weit davon entfernt sind, unlinkable zu sein. Aber ich bekomme eben keine zusätzliche Verlinkbarkeit über die kryptografischen Metadaten. Und das ist eben heute bei den digitalen Zertifikaten immer ein Problem, dass da eben nochmal sehr gute Unique Identifier letztlich durch die kryptografischen Metadaten weitergeschickt werden. Das heißt also, das Delta ist jetzt bei einem KYC, bei einer Bank zugegebenermaßen extrem klein. Ja, weil da werde ich sowieso eindeutig identifiziert. Da tun jetzt vielleicht, könnte man argumentieren, diese kryptografischen Metadaten nicht ganz so weh. Dagegen, wenn es jetzt nur um einen Nachweis geht, dass ich älter als 18 bin, dann tun diese kryptografischen Metadaten eben gewaltig weh, denn nur aus der Information, dass ich älter als 18 bin, da gibt es eben noch sehr viele andere Personen in Deutschland, die das sein könnten. Und in vielen Interaktionen haben wir halt irgendwas dazwischen. Aber wenn wir eben auch an die Datenschutzgrundverordnung denken, die uns Datenminimierung gibt, und wir haben schon so eine großartige Technologie, die das eigentlich mathematisch, akribisch umsetzt, dann habe ich da schon halt ein sehr starkes Plädoyer, dass das die Technologie der Zukunft ist, um das eben bestmöglich umzusetzen.
Ich finde, das spannt sich auch so ein Stück weit breiter, weil wir haben ja noch viele Dinge noch gar nicht so richtig beantwortet, auch in dem Prozess, was sowas Elementares wie Backup und Recovery, wie machst du das denn eigentlich wirklich? Also wenn du nicht davon ausgehen willst, alle Attestate werden einfach wieder eingesammelt. Alleine ich habe jetzt, glaube ich, 470 oder so Credentials in meinem Passwort-Safe, also das heißt also die Beziehung, die ich habe, wo ich dann irgendwann mal auch Attestations vielleicht einsammeln würde und dann musst du halt versuchen, das auch so zu konstruieren, dass du auch wieder was herstellen kannst, wenn dein Handy mal verloren oder dieses Hardware-Modul oder die Keys verloren gehen, wie stellst du die Beziehung wieder her, und zwar so, dass du dich nicht komplett nackt machst, vor allem die beteiligten Parteien, die da irgendwie involviert sein sollen. Das trifft doch mal umso mehr zu, wenn du sagst, ist das jetzt auch jemand, der, wenn du etwas weitergeben willst, wo kommt die Berechtigung eigentlich her? Oder du hast jemanden, der, wenn wir dann in die Richtung Digital Assets gehen nachher und die Attestations dann auch auf einer Art Wallet dann gemanagt werden müssen, wo du einfach nur wissen willst, war das eine registrierte Partei, ist die überhaupt berechtigt und aber nicht genau wer was wie, dann brauchst du solche Elemente, wie jetzt Johannes das gerade geschildert hat, weil ich glaube, momentan sind wir noch ganz basic bei dem ganzen Thema, was die EUDI Wallet macht. Die hat Features, aber so, je mehr wir in diese Use Cases reinkommen, die dann eher digital sind und wenn dann auch Attestations zu Asset werden, die was wert sind, die kannst du nicht einfach wiederherstellen, weil du sagst, eigentlich erst durch die Kette der Ownership ist zum Beispiel bei Kunst, ist es ja so, durch die Kette der Ownership ist das Kunstwerk echt und nicht, weil das echt an sich ist, weil du es manchmal gar nicht so richtig nachweisen kannst und schon gar nicht online. Das heißt also, du stellst bei vielen Dingen über so eine Verkettung, die du jetzt aber nicht komplett offenlegen willst, weil die alle auch, zum Beispiel Sammler wollen ja nicht public sein an bestimmten Stellen. Also du hast viele Vorfälle, wo du solche Übergabe, Ownership, Vorweisen von einfach nur einem Zusammenhang zeigen willst, ohne die gesamte Grundlage zu öffnen, was dann dahinter hängt. Und das sind solche Elemente, da kann ich mir momentan gar nicht anders vorstellen, als die Mechanismen zu nutzen, die Johannes gerade erläutert hat, weil wie macht man es denn heute? Heute ist es mordskompliziert, solche Dinge zu bauen. Also je nachdem, wie tief dann praktisch solche Verschränkungen oder solche Beziehungen dann reichen oder wie umfangreich die Nachweise sind, weil sie allgemeingültig erfasst werden, aber nur in Auszügen jemand anders gezeigt werden sollen. Das haben wir im wahren Leben total oft. Und aber digital noch nicht so richtig Lösung oder relativ komplizierte Lösung. Meistens über Dritte, die es dann machen.
Das geht ja dann fast schon über die Standardfunktionalitäten auch von der Wallet hinaus. Aber auch schon in der Wallet hat es Vorteile, wenn wir zum Beispiel sagen, es wäre schön, wenn wir viele unterschiedliche Attestations an das gleiche Schlüsselpaar binden, weil wir uns dann beispielsweise bei Recovery leichter tun könnten. Ja, also zum Beispiel ein kryptografischer Schlüssel, der an einem Stück sicherer Hardware klebt, den kann ich ja nicht einfach recovern, sondern da muss ich dann irgendwie eine Partei finden, die mir den Schlüssel neu ausstellt. Und wenn wir das jetzt für alle unsere Attestations mit einem höheren Vertrauensniveau separat machen müssen, dann ist das vermutlich sehr unangenehm. Wenn ich hingegen sage, okay, ich mache das zum Beispiel nur für die PIT-Daten, also für die neue EID, und alle anderen Attestations linke ich dann beispielsweise über den gleichen Schlüssel an meine EID oder über Attribute aus der EID und ich beweise dann nur, jawohl, also ich bin über 18. Und das ist zwar jetzt vielleicht nicht der gleiche Schlüssel wie bei der EID, aber ich beweise noch zusätzlich, dass ich eine EID habe, die dazu passt. Dann kann ich mir gegebenenfalls, wenn ich meine Wallet verliere, einen sehr mühsamen Recovery-Prozess sparen. Und gleichzeitig habe ich aber nicht das Problem, dass ich mich überidentifiziere, wenn ich immer die EID dazu zeigen muss. Das bedeutet also, auch da kann man dann bei der User Experience, wenn es um das Thema Backup und Recovery geht, möglicherweise den Trade-off zwischen Bequemlichkeit auf der einen Seite, aber möglicherweise auch Überidentifizierung, wenn man das umsetzen muss, auf der anderen Seite mit solchen Ansätzen verbessern.
Ja, das wollte ich genau gerade sagen. Das passt ja sehr gut zu dem, wie Markus eigentlich begonnen hat zum Thema User Experience steht in der Regulierung drin. Ne? Da ist sowas dann eigentlich passt das ja sehr, sehr gut rein. Und ich finde die Diskussion, die wir haben, gerade total spannend, weil ich meine, Johannes, du erinnerst dich und du bist ja noch viel länger drin als ich, als wir damals auch im Rahmen von der Promotion unser Paper zu Zero Knowledge und CBDCs geschrieben haben, da vor 5 Jahren, ähnliches 4 Jahre, was auch immer. Das war ja trotzdem noch viel, viel früher. Und man hatte so das Gefühl, man ist so ein bisschen ein Spinner, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Also nicht Spinner, ich sag mal, Spinner ist falsch, aber einfach ein Nerd vielleicht. Also soll nicht negativ klingen. Aber jetzt ist, finde ich, schon total spannend, dass wir sowas jetzt rund um das Thema ja, europäische Digital Identitäts-Wallet diskutieren, wo vermutlich, ja, ich sag mal, hunderte Millionen Leute zukünftig, ist ja das Ziel, so eine ID auch nutzen können sollen. Also deswegen total, total spannend. Und was du, wie du es erklärt hast, sind für mich die Benefits auf jeden Fall total klar und total straightforward, was ihr gerade gesagt habt, Zero Knowledge Proofs zu nutzen. Das steht ja auch in der Verordnung, wie gesagt, explizit genannt. Was ich mich jetzt halt frage, und da bin ich auch auf eure Insights gespannt, weil ihr sitzt da ja sehr nah an der Materie dran. Wie sehen das andere Leute und wird es so kommen? Ne? Also macht absolut Sinn. Das heißt ja oft nicht, dass das, was am meisten Sinn macht, auch wirklich kommt. Aber was meint ihr, wie real ist so ein Szenario oder hier der Einsatz von Zero Knowledge Proofs?
Also zunächst vielleicht nochmal kurz zu den möglichen Benefits. Einen habe ich nämlich noch übersehen. Und das ist das Thema eben signierte Daten, was insbesondere faszinierenderweise eine sehr deutsche Diskussion ist. Also dass man eben unabhängig verifizierbare Identitätsattribute vermeidet weiterzuleiten, weil beispielsweise, wenn ich jetzt die an eine weniger vertrauenswürdige Drittpartei, verifizierende Partei schicke, könnte diese Partei die Daten weiterverkaufen und die sind dann verifizierbar echt. Also das ist so noch ein klassischer Kritikpunkt. Und tatsächlich können sogar dort die Zero-Knowledge-Proofs helfen, mit sogenannten Designated Verifier Proofs. Das heißt also, ich beweise dann in Zukunft vielleicht nicht, ich habe einen gültigen Personalausweis, sondern entweder ich habe einen digitalen Personalausweis, der gültig ist, oder ich kenne den privaten Schlüssel der verifizierenden Partei. Und das heißt also, die verifizierende Partei, die auf ihren eigenen Schlüssel aufpasst, weiß dann, dass ich einen gültigen Personalausweis haben muss. Aber sobald dieser Nachweis eben weitergeleitet wird, muss im Zweifelsfall davon ausgegangen werden, dass einfach die verifizierende Partei diesen Beweis trivialerweise erstellt hat. Und dadurch bekommt man eben auch noch dieses nicht verfügbar sein von verifizierbaren, unabhängig verifizierbaren Identitätsdokumenten oder auch Plausible Deniability, wenn man so möchte. Also wenn man irgendwelche sensitiven Gesundheitsdaten beispielsweise mal vorgezeigt hat und kann dann eigentlich selbst diesen Kritikpunkt noch an der bestehenden Lösung, die er auf digitalen Zertifikaten aufbaut, loswerden. Also das heißt, ich glaube, es gibt aus technischer Sicht keine bessere Lösung als Zero Knowledge Proofs. Nichtsdestotrotz muss man realistisch bleiben. Die sind natürlich wahnsinnig komplex. Die wurden in den letzten 10 Jahren im Blockchain-Bereich einfach extrem weiterentwickelt und da gab es Geschwindigkeiten in der Verbesserung, die keiner erwartet hätte. Und heute werden auf Blockchains wahnsinnig komplexe Projekte mit Zero Knowledge Proofs umgesetzt. Also das heißt, das ging wahnsinnig schnell voran. Nichtsdestotrotz ist die Komplexität im Vergleich zu den kryptografischen Verfahren, die man in den letzten Jahren im Identitätsbereich verwendet hat, auch im regulierten Umfeld, gigantisch. Also wir sprechen hier über hunderte, wenn nicht tausende Seiten an Mathematik, die man braucht, um ein hochperformantes, entsprechendes Zero-Knowledge-Proof-Protokoll zu implementieren. Da muss man berücksichtigen, dass eben das Bottleneck, also der Schmerzpunkt, den man typischerweise hat, ist die Komplexität bei der Erstellung des Beweises. Das heißt also, die beweisende Partei, in dem Fall der Nutzer, muss relativ viel Rechenleistung reinstecken in die Erzeugung von diesem Beweis. Und das war eben bis vor wenigen Jahren undenkbar, dass man das performant auf einem Mobiltelefon machen kann. Und jetzt mittlerweile gibt es aber eben Implementierungen, die das auch auf dem Mobiltelefon in wenigen Sekunden möglich machen. Immer noch vergleichsweise lang.
Ja, da hat man oft das Beispiel, was man so überlegt, na, ich fahre irgendwo hin, muss mich irgendwie autorisieren, dass ich zum Beispiel durch eine Schranke fahren darf und dann dauert das irgendwie eine Minute oder 5, bis ich den Proof generiert habe und so lange stehe ich vor der Schranke, das will man natürlich nicht. Das heißt, was du sagst, ist, man hat da so viel Verbesserung gemacht, dass das wirklich innerhalb von einer Sekunde, wenigen Sekunden auch funktioniert, dass es jetzt keine Herausforderung ist, was die, ich sag mal, den Einsatz, die Adoption am Ende auch behindert. Richtig?
Also keine Herausforderung ist vielleicht ein bisschen durch die rosa Brille, aber sagen wir mal, die Top-Leute, die das im Moment implementieren können, die bekommen da eine erträgliche Dauer in der Beweiserstellung hin. Man müsste das aber jetzt schon auch halt an mehreren Stellen implementieren, Erfahrungen sammeln, weitere Optimierungen im Software-Engineering bis hin zu Überlegungen, dass insbesondere eben bei nicht High-End-Mobiltelefonen auch ein Outsourcing dieser Beweiserstellung denkbar ist. Also dass man sozusagen die Daten, die für die Beweiserstellung nötig sind, die ja sensitiv sind, na, das sind dann die entsprechenden digital signierten Identitätsattribute, dass man die sozusagen maskiert, das Ganze an einen Service schickt, der erstellt dann einen maskierten Beweis und den demaskiert man dann wieder auf Mobiltelefon, damit man eben, obwohl man das outsourced, keine sensitiven Daten preisgibt. All das ist schon noch relativ cutting edge, was jetzt die Kryptografieforschung angeht. Und das klappt für manche Beweissysteme und für andere gibt es das noch nicht. Also da ist definitiv noch Aufwand nötig. Ich würde sagen, wir haben heute die Technologie, um das performant genug einzusetzen, dass zumindest Leute, die bereit sind, 5 Sekunden zu warten, um dann ein maximales Maß an Privatsphäre zu haben, das nutzen könnten. Ich glaube, die größere Herausforderung sind aber fast A, der sportliche Zeitplan, den wir bei der Eudi-Wallet haben. Also das innerhalb von 2 Jahren zu machen. Und zwar so, dass es die Sicherheitsbehörden auditieren und auch verstehen können. Da habe ich riesige Zweifel, weil einfach die mathematische Komplexität um Größenordnungen höher ist als das, was wir bei der Kryptografie, die wir bislang da verwendet haben, kennen. Und entsprechend wäre es, glaube ich, vermessen, anzunehmen, dass die Zero-Knowledge-Proofs schon in die erste Iteration der Ready-Wallet schaffen, denn auch in der eIDAS-Verordnung sind die ja nur in den Erwägungsgründen, also in den Recitals genannt und nicht im legal bindenden Gesetzestext. Was natürlich ein Punkt sein könnte, ist, dass ja die Unlinkability-Garantien im Gesetzestext stehen und die zumindest für ein hohes Vertrauensniveau ohne ZKPs extrem schwierig umzusetzen sein dürften, wenn man nicht wieder dann sagt, okay, für die PIT-Daten nehmen wir halt dann doch Authenticated Channel mit zum Beispiel einem Cloud HSM und geteilten Schlüsseln. Ich glaube auch, das wird in Deutschland im Moment ja noch erwogen. Aber ich würde jetzt mal sagen, langfristig gibt es, glaube ich, nichts Besseres, als auf diese Zero-Knowledge-Proofs zu setzen. Dass das jetzt in 2 Jahren kommt, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber es wäre natürlich trotzdem extrem erstrebenswert, wenn man die Bemühungen dort jetzt intensiviert und dann ein plausibles Argument hat, dass man das Bestmögliche gegeben hat, um die Unlinkability-Garantien beispielsweise zu bekommen, dass es aber in 2 Jahren nicht möglich war, aber jetzt trotzdem schon vorgearbeitet hat, um das in die 2. Iteration einfließen zu lassen. Also ich glaube, es ist nicht richtig, sich jetzt zurückzulehnen und sagen, geht noch nicht, das wäre auch nicht angemessen. Aber ich glaube, da ist schon noch viel Arbeit nötig, dass auch die entsprechenden Sicherheitsbehörden, die da ja auch ein hohes Maß an Verantwortung haben, Vertrauen in diese Technologie entwickeln können, die einfach mathematisch wahnsinnig komplex ist.
Aber was ich denke ist, da hilft uns das wahre Leben. Das praktisch auf der einen Seite sind wir eh erst am Anfang zu begreifen, was die Wallet eigentlich ist. Also wenn du die Wallet jetzt nimmst und du packst die jetzt in unser Wirtschaftsgefüge und sagst so, los, macht mal, dann sagt man, okay, ich identifiziere mich. Guck mal, wie weit man mit den ersten funktionalen Schritten dann kommt. Aber ich glaube, das dauert halt diesen Prozess, bis begriffen wird, was ist denn das eigentlich für ein Paradigmenwechsel, was kann man mit der Wallet denn eigentlich noch so machen? Und dann glaube ich, dann, weil alles das, was du geschildert hast, Johannes, ist ja so genau der Punkt, ich brauche ja irgendwann mal in meiner Lebenswirklichkeit ein Backup, ein Recovery, eine Verfügung an jemanden oder eine Übertragung an jemanden. Ich will das ja praktisch in der Kette von Ereignissen nutzen. Und das kommt ja erst dann, wenn man gelernt hat, okay, jetzt das ist die Wallet, das ist mein Prozess. Mit dieser einen Wallet, mit dieser einen Tech-Stack kann ich jetzt 1000 Sachen in dem Prozess vereinfachen, wenn das und das da wäre. Und dann kommt genau der Punkt, wo ich mir manchmal frage, wenn man weiß, was Zero Knowledge ist, kann ich mir gerade momentan überhaupt nicht mehr vorstellen, wie soll man es denn sonst machen? Das ist so wie früher, hat man schwere Lasten auf Holzbohlen über den Boden geschliffen und als das Rad erfunden wurde, ist keiner mehr auf die Idee gekommen, Holzbohlen zu nutzen, um schwere Dinge zu schleifen. Und das ist für mich jetzt so, wenn man so schaut, dann denkst du, die ganzen Fragen dieser Lebenswirklichkeit, die kommen ja erst nochmal, wenn sich das jetzt erstmal ins Gefüge einfügt, also in das Ökosystem einfügt, wenn dann die Probleme oder die Frage stellen, oh, wie mache ich denn das eigentlich? Weil ich bin ganz fest davon überzeugt, dass gerade in Deutschland der digitale Wandel nicht so schnell stattgefunden hat, nicht weil vielleicht andere Menschen hier wohnen mit anderen Dingen im Kopf oder nicht im Kopf, sondern weil es einfach in der Art und Weise, wie wir hier leben, das nicht in unser Lebensgefüge so gepasst hat wie in anderen Ländern. Wir sind anders organisiert, wir haben föderative Dinge, wir haben eine andere Auffassung von Vertrauensbasen, wir wollen halt diese Privacy haben und das nicht auf jede Wand schreiben, was wir so machen. Wir haben Gardinen vor den Fenstern und nicht die Fenster mit erleuchteten Räumen wie in anderen Ländern. Wir sind einfach anders aufgestellt, gut, vielleicht auch so. Und diese Anforderungen, die wir auch an so ein digitales Leben haben, erfordern Dinge, wo ich glaube, oder wo ich gar nicht weiß, wie man es anders als mit Zero Knowledge lösen sollte, weil so wurde in bestimmten Sachen nicht gedacht und das hindert aber auch die Adaption von digitalen Prozessen, weil die einfach nicht in allen Bereichen gleich angenommen werden. Man hat halt andere Schwerpunkte und wenn die Technik das nicht liefert, dann hat die Technik keine Chance. Und wenn die Technik aber diese Funktionalitäten bietet, dann fügen sich Dinge von ganz alleine. Das meinte ich damit eigentlich. Also ich glaube, dass das überhaupt erstmal ein Enabler wird für bestimmte Akzeptanzschwellen, die einfach heute gesagt haben, das Internet oder die Services, die sind mir einfach noch nicht so reif genug, um sie mit meiner Lebenswirklichkeit nutzen zu können. Es ist vielleicht jetzt ein bisschen überspitzt ausgedrückt, aber das ist, glaube ich, im Wesentlichen. Weil wir einfach, wie gesagt, das sind unterschiedliche Herangehensweisen. Mir war mal so ein Augenöffner, Payment in Deutschland ist so anders als in anderen Ländern und du fragst dich, naja, warum eigentlich? Warum macht denn Lastschrift keiner in den anderen Ländern? Oder warum wird er nicht per Rechnung in den USA bezahlt? Weil es nicht funktioniert. Das könntest du nie machen. Einfach, weil das eine andere anders konstituiert ist hier in dem Land und dann bestimmte Dinge dann aber auch ermöglicht werden können. Und da glaube ich auch wieder, dass das wahnsinnig nützlich für das europäische Wirtschaftsgefüge ist, wenn man das so machen kann. Ich glaube, man erreicht denn überhaupt erstmal eine vernünftige Schwelle der Lebenswirklichkeit von Technik. Jetzt habe ich es sehr pathetisch ausgedrückt, was ich so denke.
Ja, also ich glaube, dass jetzt nicht nur Deutschland Schwierigkeiten hätte, ein Vertrauen in die Reife von Zero-Knowledge-Proofs zu entwickeln, wenn man sich anschaut, wie komplex die Mathematik dahinter ist. Auf der anderen Seite kann ich mir aber schon auch vorstellen, dass man vielleicht die Alternativen dazu im Moment ein bisschen zu wenig challenged. Also ein Thema, was man zum Beispiel dann gemerkt hat, also man versucht ja jetzt die Unlinkability in Deutschland mit Hilfe von sogenannten Batch Credentials umzusetzen. Das bedeutet also, ich habe quasi Single-Use Credentials und die ausstellende Partei gibt mir eben nicht nur eine Attestation of Attributes, sondern beispielsweise 20, die jeweils eben digital signiert sind und an anderen Schlüssel von mir geheftet sind, sodass also die kryptografischen Metadaten keine Verlinkbarkeit für die verifizierende Partei aufweisen. Damit versucht man also diese Unlinkability-Anforderung aus dem Gesetzestext zu adressieren. Jetzt stellt man fest, da muss man natürlich das Ganze wohlwollend auslegen, denn aus Sicht des Issuers, also der ausstellenden Partei, sind die ja durchaus linkable. Also wenn jetzt die verifizierende Partei zu dem Issuer geht und fragt, hast du das ausgestellt damals, dann weiß der Issuer das. Und wenn mehrere verifizierende Parteien zum Issuer gehen und wissen wollen, war das die gleiche Person, dann kann der Issuer diese Frage beantworten. Das heißt also, das ist jetzt nicht das höchste Maß an Unlinkability, sondern da muss man das Ganze eben wohlwollend auslegen. Und dann hat man noch ein zweites Problem, das dann, als man das Ganze mal stärker durchdacht hat, rausgefunden wurde, nämlich wenn man das Ganze dann noch an ein sicheres Hardware-Element koppeln möchte, dann hat man nicht nur die Herausforderung, dass die relativ schnell voll werden, wenn man da ganz viele Single-Use-Credentials mit den entsprechenden Schlüsseln hinterlegt, sondern man muss ja auch die Erzeugung oder das Signieren mit einem Schlüssel jedes Mal mit Hilfe von PIN oder Biometrie quittieren. Und da hält sich die Nutzer-Experience, die ja, wie du schon wunderbar herausgearbeitet hast, auch Teil der Regulierung ist, schon in Grenzen, wenn ich dann 20 Batch-Credentials empfange und dann 20 Mal meinen Fingerabdruck hinterlegen darf. So, also ist jetzt auch nicht so, dass die Alternativen zu ZKPs, die aus Datenschutzsicht sicher deutlich weniger gut sind, auch wenn es da solide Varianten gibt, also beispielsweise Selective Disclosure können wir relativ einfach ermöglichen. Das ist auch sehr gut so und schon eine erhebliche Verbesserung zum Status quo. Aber also die Alternativen haben, glaube ich, einfach Limitationen in mehreren Dimensionen. Sowohl Datenschutz als auch Nutzerfreundlichkeit, als auch Flexibilität hinsichtlich neuer Entwicklungen, die wir da sicher in den nächsten Jahren haben werden, mit kreativen Möglichkeiten, wie man die Wallet auch sonst noch nutzen kann, welche Arten von Nachweisen oder Kombinationen von Behauptungen man möglicherweise zeigen möchte, Kombinationen von Daten vorweisen und dann neue ausgestellt bekommen, wo vielleicht die ausstellende Partei manchmal gar nicht weiß, was sie ausstellt, außer dass es das Gleiche ist, was eine andere Partei bereits ausgestellt hat. Und all diese Sachen, da haben wir eben mit den Zero-Knowledge-Proofs ein höchstmögliches Maß an Flexibilität und gleichzeitig können wir Datenminimalität ermöglichen. Und da kenne ich eben jetzt sonst eigentlich keine Technologie, die das in so einem schönen Maße ermöglicht. Nichtsdestotrotz ist natürlich die Implementierung kompliziert.
Also ich muss auch sagen, die Stunde ist jetzt super schnell vergangen. Also ich könnte die ganze Zeit euch lauschen und irgendwelche Fragen stellen, die mir in den Sinn kommen und hoffentlich auch einigermaßen Sinn machen. Deswegen, wir haben jetzt über das Thema Privatsphäre gesprochen. Ich glaube, es gibt auch noch so viel mehr bei dem ganzen EuDI-Thema zu diskutieren, sicherlich. Also auch gerne an alle ja, Zuhörerinnen und Zuhörer, die es bis hierher geschafft haben. Lasst uns gerne wissen, wie ihr so eine Episode findet, weil dann kann man da gerne nochmal weitere Aspekte, heute haben wir Privacy wirklich extrem tief mal beleuchtet, können wir auch weitere Aspekte nochmal mit aufgreifen. Also da gerne Feedback, ob gewünscht oder nicht, über die verschiedensten Kanäle. Und ansonsten, was ich für mich jetzt von heute mitnehme, sind viele Dinge. Also A, die EuDI Wallet hat erstmal wirklich das Potenzial, einiges einfacher zu machen. Thema Nutzer-Experience, wirklich mit wenigen Klick, was heute teilweise Minuten, Stunden, teilweise Tage von Verifizierung braucht. Das Zweite ist aber auch, es gibt quasi immer immer Trade-offs von allen möglichen Varianten. Das haben wir jetzt am Ende von Zero Knowledge Proofs rausgearbeitet, aber gilt genauso für sichere Hardware oder auch Batch Credentials, wie du es am Ende noch gesagt hast. Das Dritte, was ich mitnehme, ist, dass es gar nicht so leicht ist, was in der Regulatorik zu steht, auch wirklich umzusetzen. Also das ist das Thema Unlinkability, auch in dem vorgegebenen Zeitrahmen, gegeben auch diesen Hardware-Bottlenecks, sage ich mal. Also das ist natürlich auch schwierig, sage ich mal. Und es führt aber auch, also das fand ich wirklich gut, richtig gut, was ihr beide rausgearbeitet habt, dass, ganz ehrlich, wir uns wahrscheinlich in 10 Jahren alle den Kopf schütteln würden und sagen, hä, da haben Leute irgendwie gechallenged, dass Zero Knowledge Proof irgendeine Rolle spielen und sagen, es ist doch irgendwie Spielerei. Das ist einfach, die einfach auch hier da sind, quasi, also hier to stay und einfach Grundlagen für einiges in den nächsten Jahrzehnten quasi mal schaffen werden. Also das sind für mich so die vier Learnings von heute. Ich weiß nicht, ob ihr noch was zu ergänzen habt.
Also lange Zeit war ja auch das Thema Blockchain eine heiße Diskussion bei dem Thema digitale Identitäten und Wallets. Ich glaube, es ist beruhigend zu sehen, dass da jetzt Blockchain keine große oder im Moment eigentlich keinerlei Rolle mehr spielt. Aber Blockchain hat zwei Dinge geleistet, die man, glaube ich, in dem Kontext hervorheben sollte. Zum einen sind viele Entscheidungsträger überhaupt erst aufmerksam geworden auf die Potenziale von digitalen Signaturen und digitalen Schlüsseln. Und zum Zweiten, ohne das Geld aus Blockchains wären die Zero Knowledge Proofs lange nicht so weit, wie sie es heute sind. Das heißt, also dann haben wir dort durchaus auch einen positiven, indirekten Beitrag geleistet. Also für alle, die den Podcast eher wegen Blockchain hören, vielleicht das beruhigende Statement, dass auch da ein...
Na, ich sehe es sogar noch ein Stück weiter, Jonas, weil es ist richtig. Also erstmal ist es wirklich richtig, so in der Form auch. Aber wenn du so in die Richtung Corporate reingehst, wenn du so paneuropäisch oder auch global reingehst und versuchst, irgendwie Informationen auszugleichen, wo man zum Beispiel auch über Assets oder über die Authentizität von Daten oder wer darf die Daten überhaupt bewegen sprichst, da ist es immer so, wer managt so ein Registry, wer vertraut diesem Hub von Zertifikaten, Schlüsseln, öffentlichen Informationen. Und da taucht das immer wieder auf, weil es da doch in bestimmten Fällen dann immer wieder in dem Corporate-Bereich ein bisschen mehr Sinn macht, weil da einfach das Risiko auch anders gemanagt wird. Und da sehe ich es schon noch so. Ich glaube aber eher, es wächst langsamer, als ich mal dachte. Aber dadurch in der Frequenz und Häufigkeit, wie ich es jetzt immer wieder sehe, in Implementierung, ist es anscheinend eine schöne Kombi, Zero Knowledge Attestations und Blockchain in bestimmten Bereichen zu kommen, dann macht es Sinn. Also jedes für sich ist ein bisschen ein Element oder eine Komponente, die man halt bedarfsgerecht irgendwie mal zusammenbauen muss. Aber für mich ist Blockchain nicht verschwunden in dem Bereich, so gar nicht. Eher so in der Frage, wofür nehme ich es jetzt eigentlich und was will ich damit erreichen und wie kombiniere ich es eigentlich mit dem, was ich jetzt habe. Das ist so meine Beobachtung.
Ja. Ja, und vielleicht auch nicht, frage nicht, was Blockchain für Identity machen kann, sondern frage vielleicht, was Identity für Blockchain machen kann. Also wir haben wenn wir dann mal eine Wallet haben mit kryptografischen Schlüsseln und vielleicht sogar Zero Knowledge Proof Möglichkeiten, da können wir viele spannende Aussagen beweisen fürs Autorisieren von Transaktionen auf Blockchains. Da muss man sich dann irgendwann mal noch Gedanken machen, wer in dem Fall dann die Relying Party ist für die entsprechende Zertifizierung. Aber dann gibt es da tatsächlich wahnsinnig viele spannende Anwendungsfälle. Ja.
Und da auch, also ich denke, das wird sicherlich ein Thema. Sowas könnte man natürlich extrem gut nochmal weiter vertiefen. Also lasst uns gerne wissen, wenn das Thema von Interesse ist, auf Interesse stößt, da wirklich gerne Feedback. Und ich würde auch gerne am Ende der Episode nochmal kurz so einen kleinen Appell auch nutzen, weil natürlich auch in dem Identitätsbereich man viel mit Leuten spricht und auch irgendwie so hört und ja, jetzt ist da diese Regulatorik, aber das ist doch alles noch so lang hin und so. Also vor allem, weil uns jetzt ja auch viele Banker, Entscheider, Senior Executives im Endeffekt hören. Es ist im Endeffekt so, dass jetzt auf diesem ganzen Thema, und Johannes hat schon angesprochen vorhin, es ist schon eine ambitionierte Zeitleiste in den nächsten Jahren, dass es wirklich kommen wird. Also das heißt, die Wallet dann 26 wird vielleicht Anfang 27 in der, ich sag mal, Production ready. Wir sehen aber eben jetzt auch, dass Italien zum Beispiel die Wallet schon jetzt live geschaltet hat für die ersten Participants, nicht für alle, aber für einige Tausende. Und Deutschland das Ganze quasi dann auch, wenn ich das richtig mitbekomme, im Q3 2025 machen möchte. Das heißt, ist es jetzt eigentlich wirklich die Zeit, wenn das Thema für einen relevant ist, was für Banken wirklich, wir haben es ja vorhin diskutiert, Autorisierung, Identifizierung, Autorisierung, Signatur relevant ist, sich damit zu beschäftigen, weil es wird nicht verschwinden. Wir wissen, dass die Regulatorik kommt, das ist nur eine Frage der Zeit und man da eben nicht bis zum letzten Drücker warten sollte, sondern da einfach früher auch schon sich damit beschäftigen. Und deswegen ist es uns auch wichtig, das im Rahmen des Podcasts auch so vertieft aufzutreiben, weil das, glaube ich, ein Thema ist, was aktuell völlig unterschätzt wird in den Auswirkungen, was man auch versucht, noch so ein bisschen vom Tisch zu kehren. Aber es wird vor allem dahingehend halt auch spannend, weil es in Banken auch alle Business Units irgendwie betrifft. Also macht es sicherlich nicht leichter. Aber das vielleicht nur noch so als kleinen Appell zum Ende, sich damit zu beschäftigen. Und wie gesagt, wenn das Interesse daran besteht, an weiteren Episoden dazu, dann gerne melden. Dann lässt sich da sicherlich auch was einrichten. Wir haben ja da die richtigen Experten zum Glück an Bord. Gut, das vielleicht als kleiner Appell zum Abschluss. In dem Sinne bleibt mir eigentlich nichts anderes, als euch Danke zu sagen. Johannes, Markus, war wirklich eine Freude. Ich habe viel gelernt. Hat Spaß gemacht, auch mal ein bisschen tiefer in so Themen reinzuschauen. Es war viel, ich sage mal trotzdem viel Technologie, Jargon, Englisch dabei. Ist da, denke ich, aber genau das, was man auch erwartet von so einer Episode. Dementsprechend auch da gerne Feedback. Aber danke, dass ihr dabei wart. War wirklich eine große Freude.
Ich danke und bis zum nächsten Mal.
Super gerne.
Das freut mich. Und liebe Zuhörer, auch schön, dass ihr natürlich bis zum Ende das Ganze gemacht habt, die Episode durchgehalten habt. Wenn es euch gefallen hat, gerne Feedback. Wie gesagt, vor allem auch, ob ihr so technischere Episoden mögt. Empfehlt uns weiter, Freunde, Familie, abonniert uns auf verschiedensten Kanälen. Der gleiche Aufruf, wie immer. Das ist der größte Gefallen, den ihr uns letztendlich tun könnt. In dem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao.
Achtung, Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt. Das alles findet ihr auch auf unserer Website unter www.bfrr.de/disclaimer.